RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ein zögerlicher Kanzler, der missverständlich kommuniziert und das Ansehen Deutschlands gefährdet. So lautet die Kritik der Union zum Teil auch aus den Ampelreihen an der Ukraine-Politik von Olaf Scholz. Seine Koalitionspartner Grüne und FDP wollen die Ukraine mit schweren Waffen beliefern. Die Union bietet der Ampel an, über einen entsprechenden Antrag zu reden, den sie diese Woche in den Bundestag einbringen will. Der Verteidigungsexperte Johann Wadefuhl von der CDU ist Unionsvizefraktionschef im Bundestag. Grüße Sie, Herr Wadefuhl.
Guten Morgen.
Sie bieten der Ampel an, über einen Waffenlieferungsantrag gemeinsam abzustimmen. Warum?
Na, Hauptgrund ist natürlich, dass die Ukraine diese Waffen dringend benötigt. Wir sehen eine neue russische Offensive im Süden, im Osten, die massiv vorgetragen wird. Und der ist die Ukraine doch weitgehend wehrlos ausgesetzt. Sie braucht schwere Waffen, die fordert sie seit Wochen an. Viele liefern, viele NATO-Staaten liefern auch. Die USA liefern, Großbritannien liefert, Tschechien liefert, nur Deutschland bedauerlicherweise leider nicht. Und deswegen glauben wir, dass das jetzt geklärt werden muss. Es gibt ja gewichtige Stimmen, das haben Sie gesagt, auch in der Ampelkoalition selber. Herr Hofreiter, Frau Strack-Zimmermann, die sind auch dafür. Und deswegen wollen wir diese Sache jetzt versuchen zu klären in der Sache und bieten halt der Koalition an, das mit einem gemeinsamen Antrag im Deutschen Bundestag, dem höchsten Entscheidungsgremium, auch zu klären.
Dass Sie die Ampel damit jetzt in arge Schwierigkeiten bringen, Herr Wadefuhl, verzeihen Sie mir, das ist ja ein aus Oppositionssicht vielleicht hübscher Nebeneffekt, oder?
Ja, ehrlich gesagt kommt es uns auf diesen Nebeneffekt überhaupt gar nicht an, jedenfalls nicht in dieser Situation. Wir sind kurz nach der Bundestagswahl, gerechnet auf die gesamte Legislaturperiode, und es wird genug Gelegenheit geben für uns Opposition zu machen und auch wieder dafür zu sorgen, dass wir stärker werden bei der nächsten Bundestagswahl. Aber wir sind ja jetzt in einer einmaligen historischen Situation. Es gibt einen Krieg mitten in Europa. Ein demokratisches Land ist überfallen worden. Es gibt Vergewaltigungen, es gibt Ermordung von Zivilisten, Kinder sterben. Diesem Land muss geholfen werden. Darum geht es. Dafür braucht es schwere Waffen. Wir sind dafür, viele sind dafür, auch in der Ampelkoalition. Nur der Bundeskanzler, der nicht recht erklärt, warum er es nicht will, ist offensichtlich dagegen und deswegen muss das jetzt geklärt werden. Ich finde, wir dürfen einfach die Ukraine in dieser Situation, gerade auch als Deutsche, nicht wehrlos lassen.
Der Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen sagt, es sei in diesen Zeiten besser, geeint im Bundestag über einen Antrag abzustimmen. Und der SPD-Chef Lars Klingbeil hält das Unionsvorgehen für, ich zitiere, parteipolitischen Klamauk. Die Union hat ja gelobt, die Bundesregierung in Sachen Ukraine konstruktiv zu unterstützen. Gilt das nicht mehr?
Doch, das gilt. Und insofern, ich bin vollkommen einer Meinung mit Robert Habeck, der ja schon lange für Waffenlieferungen ist. Ich bin einer Meinung mit Toni Hofreiter, der schwere Waffen liefern will. Wir sind einer Meinung mit der gesamten FDP, die diese Koalition trägt, die sich auf ihrem Bundesparteitag am Sonnabend einstimmig für schwere Waffen als Lieferung durch Deutschland ausgesprochen hat. Also wir sind zur Einigkeit bereit. Und das, was Herr Klingbeil da sagt, ist ja kein Sachargument. Das ist ein schwaches Abwehrargument. Mir fehlt ein Argument von Olaf Scholz. Mir fehlt eine Begründung, warum er das nicht will. Wir lassen die Ukraine hilflos zurück, obwohl wir gerade gegenüber der Ukraine, weil dort der Zweite Weltkrieg am schlimmsten getobt hat, eigentlich verpflichtet wären, in besonderer Weise sie zu schützen.
Sie sagen, Ihnen fehlt das Argument von Olaf Scholz. Jetzt könnte man, wenn man ihn verteidigen wollte, sagen, er sagt, er warnt vor einem Dritten Weltkrieg, den wolle er vermeiden. Deswegen unterlasse er alles, was zu einer Eskalation beitrage. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Dann würde er ja unterstellen, dass die Vereinigten Staaten, dass Großbritannien genau das riskieren. Und ich glaube, das wird er doch ernsthaft Joe Biden nicht unterstellen wollen, auch den Tschechen nicht unterstellen wollen, auch andere nicht unterstellen wollen.
Hat Scholz vielleicht eine explizite auf Deutschland bezogene Drohung von Herrn Putin erhalten? Halten Sie das für denkbar? Sie sind Verteidigungsexperte, Sie haben da vielleicht besseren Einblick als wir.
Nein, ich war ja bei den Gesprächen nicht dabei. Und wenn es so wäre, wäre es ungeheuerlich. Und dann würde ich sagen, müsste der Bundeskanzler uns allen das sagen, wenn er dort mehr weiß. Ich glaube nicht, dass es von Putin eine spezielle Drohung Richtung Deutschland gegeben hat. Und ich glaube auch nur, dass wir in der Gemeinschaft stark sind. Und ich glaube auch vor allen Dingen nur, dass wir Putin nur dann stoppen, wenn wir jetzt ein starkes Signal geben. Zurückweichen ermutigt Putin nur. Das haben wir doch in der Vergangenheit gelernt. Das war auch der Fehler, den wir gemeinsam auch seit 2014 gemacht haben. Wir hätten Putin schon stärker entgegentreten müssen. Jetzt ist es hohe Zeit dafür.
Das sagt Johann Wadephul von der CDU. Er ist der Unionsvize-Fraktionschef im Deutschen Bundestag. Herr Wadephul, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch heute früh.
Sehr gerne, schönen Tag.
Ihnen auch.
Heute Mittag treffen sich im Bundeskanzleramt staatliche Akteure und ehrenamtliche Helfer, um die Unterstützung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine besser zu organisieren. Dazu eingeladen hat die Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung, Rem Alabali Radovan. Auch Kanzler Olaf Scholz wird dabei sein. Und bei mir am Telefon ist jetzt Diana Henniges. Sie hat vor knapp 10 Jahren die Berliner Bürgerinitiative Moabit Hilft gegründet, die sich seitdem für den Schutz von Verfolgten und Flüchtlingen einsetzt. Schönen guten Tag, Frau Henniges.
Schönen guten Morgen.
Was erwarten Sie denn von diesem Treffen heute Mittag?
Insbesondere erwarte ich tatsächlich, dass man nicht nur mit uns spricht, sondern uns vor allem zuhört und vielleicht auch unsere Expertise entsprechend verarbeitet. Ganz häufig ist es gar nicht so die Dialogbereitschaft, die uns fehlt, sondern vielleicht mehr die inhaltliche Umsetzung unserer Wünsche und Bedarfe oder vielmehr der Bedarfe der Geflüchteten. Im Moment gibt es ein wahnsinniges Informationsdefizit, wo wir uns sehr wünschen würden, dass man da mehr und enger mit uns zusammenarbeitet, um dieses in die ukrainischen Communities auch entsprechend aufzulösen.
Sie sagen Kommunikationsdefizit. Warum? Was läuft da nicht?
Also in allererster sind wir traditionell sehr papierbegabt. Also das ist ja tatsächlich in Verwaltungsprozessen in Deutschland total gängig, wenig digitalisiert vorzugehen, aber dafür viel mit Papier, mit Zustellungen über den postalischen Weg, über Telefonate, teilweise sogar über Faxe. E-Mails ist eigentlich gar nicht so gängig. Und was uns jetzt zukommt, die Fluchtbewegung aus der Ukraine heraus, eigentlich aus allen Regionen der Welt, diese Menschen sind sehr viel digitalisierter, sie sind sehr viel mehr im Internet, sogar im Social-Media-Bereich orientiert, als es hier in Deutschland üblich ist für Verwaltungsprozesse. Und ich würde mir wünschen, dass wir da mehr dran arbeiten, dass wir uns natürlich auch einfacher machen, auch für die Sachbearbeiter, die sich jeden Tag das Futter aus den Ärmeln reißen, weil sie jeden einzelnen Zettel immer in die Hand nehmen müssen, anstatt tatsächlich vielleicht auch mal einen Online-Termin auslösen zu können.
Sie haben sich vor einiger Zeit beklagt, das kann man auch auf Ihrer Online-Seite nachlesen, dass der Senat Sozialhilfe nur noch an Geflüchtete auszahlen will, die sich registriert haben. Sie sagen, das ist nicht umsetzbar. Wie genau ist die Kritik?
Also ganz klar sehen wir die Kritik, also von unserer Seite, und ich glaube, wir sind da nicht alleine mit, da sind viele andere Initiativen, Organisationen deutschlandweit, die sich dagegen ausgesprochen haben. Wir können nicht einerseits von Freizügigkeit reden und bis zum 31. August dieses Visa ausstellen, andererseits aber Mittellosigkeit tatsächlich auch geschehen lassen, ohne dass man was dagegen unternehmen kann. Also Geflüchtete, die sich nicht registrieren lassen, das bedeutet nicht verteilen lassen in Deutschland, auf der Bundesebene, über die 3 Drehkreuze Hannover, Laatzen, Cottbus, Berlin. Die dürfen dann halt quasi auch nicht an den entsprechenden Sozialämtern Gelder beantragen. Ich wohne jetzt aber bei meiner Tante für 3 Monate. Somit bin ich mittellos bei meiner Tante. Kann meine Tante nicht unterstützen, kann mir selbst keine Lebensmittel kaufen. Oder ich habe einfach einen Freund, der wohnt in Stuttgart und ich bin auf der Suche nach einer Wohnung in Stuttgart und muss mich aber jetzt registrieren lassen und lande am Ende vielleicht nicht in Stuttgart, sondern in Mainz. Weil das System das halt so vorgibt, weil das BMI das so regelt, dass halt in den entsprechenden Bundesländern verteilt werden. So was auf lange Sicht sicherlich die einzige Lösung sein wird und muss, aber bis zum Ende des Freizügigkeitsrechts dringend, dringend noch als Möglichkeit gegeben sein muss.
Berlin ist ja ein Zentrum der Fluchtbewegung. Weiterhin viele Menschen kommen hierher. Manche wollen weiter, Sie haben das gerade geschildert, aber andere wollen zumindest eine Zeit lang bleiben. Welche konkrete Hilfe können Sie denn mit Moabit Hilft leisten?
Also wir haben gerade jetzt einen neuen Standort eröffnet in der Mollstraße 1 mit anderen Initiativen zusammen. Das heißt wir at Alex, wo wir auf 600 Quadratmetern mit vielen anderen Organisationen versuchen, die Beratungsleistung zu erbringen, die im Moment auf Landesebene sehr defizitär ist. Also wir werden überrannt in den Beratungsstellen. Und wir haben einfach überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, dem gerecht zu werden, die Menschen aufzuklären, ihnen zu erklären, wie Tegel funktioniert, wie das Lea funktioniert, was da das Landesamt für Flüchtlingsfragen überhaupt ist. Die Menschen stehen wie Ochs vor dem Tor, sind lost in translation. Und ich fühle mich da tatsächlich auch nicht nur bei Moabit Hilft, sondern wir als Initiativen fühlen uns sehr extrem alleingelassen. Und uns wird auch tatsächlich immer wieder sehr deutlich gesagt, wir wären vielleicht zu aktionistisch und wir sollen nicht so alarmistisch sein. Das hat mir als Frau Giffey letzte Woche am Donnerstag in einem Call gesagt, wir wären alarmistisch. Wir verlieren aber wieder das Vertrauen bei den Geflüchteten. Und das ist das, was wir uns unbedingt erhalten müssen. Die Menschen müssen an dieses Rechtssystem glauben. Sie müssen daran glauben können, wie Verwaltungsstrukturen zuverlässig funktionieren. Sie brauchen Stabilität in dieser unsicheren Situation. Und diese haben sie gerade aktuell in Berlin nicht.
Das sagt Diana Henniges. Herzlichen Dank für dieses Gespräch heute Vormittag hier im RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.